du abends machst, haben wir vielleicht eine Vorstellung. Du bist jetzt hier bei uns bei 3 nach 9. Du hast eine eigene Talkshow, Ringelstädter, im bayerischen Fernsehen. Die findet auch am Abend statt. Da wir gerade über Guten Morgen Sonnenschein gesprochen haben und du das auch vertont hast, was machst denn du morgens?
Aufstehen.
Hast du ein Ritual?
Ja, ich habe schon ein Ritual. Ich gehe zur Kaffeemaschine und die braucht bei mir so eine italienische Espressomaschine, die dauert, bis sie hochfährt. Und dann meditiere ich erstmal und nehme mir die Zeit und meditiere. Und wenn ich damit fertig bin, dann dusche ich und dann trinke ich Kaffee. Das ist eigentlich der Ablauf.
Wann hast du das Meditieren für dich entdeckt? Das war noch nicht immer Begleiter in deinem Leben.
Nein, das habe ich. Also ich habe lange was gesucht so in meinem Leben. Ich wollte es eigentlich immer haben, sowas, was einen zur Ruhe bringt, weil ich schon ein sehr, sagen wir mal, tatgesteuerter Mensch bin. Und wollte irgendwie was, was mich irgendwie mittig macht, habe aber irgendwie nichts gefunden, fand das alles wahnsinnig anstrengend, dieses Meditieren, das ich vorher kannte, also sich konzentrieren müssen und so. Und dann habe ich diese Technik kennengelernt, 2019 war das. Und dann habe ich das angefangen und habe habe immer so Zeiten, wo ich total konsequent bin und dann kommt mir zwischendurch meine Lebenslust dazwischen, meistens im Sommer. Und dann denke ich mir, die Natur und die Sonne und der Fluss ist auch schön, da muss ich jetzt nicht meditieren. Und dann 2 Wochen später merke ich, dass ich wieder ganz schön unentspannt bin. So.
Also das hat einen wirklichen Einfluss auch auf dein Wohlbefinden, ja? Wenn du das
ja, total.
Machst.
Aber ich glaube, es ist tatsächlich schon allein die Ritualisierung gut. Mhm. Also allein, dass du was machst, dass du dir Zeit nimmst, 20 Minuten am Tag nur für dich selber, in Stille, das ist was mit Sicherheit nichts Schlechtes sein kann. Mhm. Für die Psyche und für den Körper auch.
Mhm. Sandra hat gerade so gelächelt, als du das erzählt hast.
Nee, ich bin fasziniert. Ich würde apropos Schlaf, ich schlafe immer dann ein.
Aber das ist ja gut.
Das, was auch gut ist. Also ja. Ich schlafe in der Maske, ich schlafe zwischendurch im Zug, ich schlafe irgendwo, wo ich sitze. Und dann ist das so mein kurzer Moment. Aber das
ist der sogenannte Genscherschlaf.
Der Genscherschlaf.
Ja. Oh Gott. Der es immer wieder erklärt hat, der konnte überall einschlafen, wo man ihn gerade hingesetzt und notfalls auch hingestellt hat.
Ich habe so eine Technik, wo man den Kopf quasi gerade stellt, damit er nicht nach vorne kippt. Und das ist aber das ist, ich finde es toll. Also ich finde das wirklich, jetzt mal ohne Scherz, ich finde das toll, dass man, was du sagst, dass du dir 20 Minuten für dich nimmst.
Das liegt an der Kaffeemaschine.
Ja, das erleichtert. Es ist tatsächlich so, dass solche Dinge das erleichtern. Weil in der Zeit kannst du, was willst du sonst machen? Also halt warten. Oder
so lange fährt die hoch?
Ja, die dauert natürlich nicht so lange, aber das Meditieren dauert 20 Minuten und dann ist es halt richtig heiß.
Okay.
Ich kann euch gerne einladen und dann schaut es mir zu beim Meditieren. Und dann Zieh dich vor, wir kommen.
Und die Zuschauer von 3 nach 9 sind auch sehr anhängig.
Mir macht das tatsächlich gar nichts aus. Ich kann das auch überall tun. Also das ist
ja, und
das
wie sieht die Meditation aus?
Ja. Bitte?
Wie sieht die Meditation aus?
Das ist eine der ältesten Techniken, die durch die Beatles bekannt wurde, die TM, also die transzendentale Meditation.
Da, wo man abgehoben hat?
Nein, eben nicht. Okay. Das meinen immer alle, weil das Wort so heißt. Nein, es geht im Prinzip lediglich darum, dass du ein Mantra hast, dass du denkst und das praktisch einmal durch deinen Körper und dass du keinen Druck hast. Es ist keine Zähne, also nicht das, dass man sich konzentrieren muss, sondern dass jeder Gedanke ist erlaubt und nur wenn du ihn merkst, den Gedanken, dann machst du wieder was anderes. Also es ist eine sehr sanfte Technik und ich kann es nur jedem empfehlen, aber man kann auch was anderes machen. Also man kann auch Müll raustragen und zum Nachbarn guten Morgen sagen. Ist auch ein Ritual.
Dir ging es ja mal eine Zeit lang gesundheitlich nicht so gut, auch wegen des Stresses, den du auf der Bühne hattest und beruflich. Ist das durch die Meditation, bist du da mehr mit dir im Einklang jetzt?
Ja, also das ist natürlich nicht das Einzige. Also man muss schon, wenn es einem irgendwie derbröselt, wie man so schön sagt, dann reicht es nicht, dass du dir, da musst du schon an deinem ganzen, an deiner ganzen Art, wie du umgehst mit dir und deinem Job und mit dem, was dein Leben ist, musst schon grundsätzlich was verändern. Das habe ich auch gemacht. Aber ja, es geht mir besser und ich habe große Freude wieder an dem, was ich tue. Ich habe das gar nicht so gemerkt. Ich glaube, so geht es den meisten, denen das passiert, dass sie es erst merken, was mit ihnen eigentlich die letzte Zeit los war, wenn es dann halt knallt. Und für mich war es gemein, weil ich bin auf der Bühne zusammengebrochen mit einem Schwächeanfall, was auch an der Bühne lag, die hat sich bewegt. Also ich bin praktisch seekrank geworden und durchs In-Ear habe ich das nicht gemerkt und war schon 6 Wochen auf Tour und war echt durch. Und dann bin ich halt auf der Bühne vor irgendwie knapp 1000 Leuten einfach zusammengebrochen. Und das ist ein furchtbar nacktes Gefühl. Mhm. So. Und damit hatte ich eigentlich am meisten zu kämpfen, dass die Bühne immer der Ort war, wo ich total safe war in meinem Leben. Ich hatte eher die Probleme im Privaten. Und auf der Bühne war ich immer safe. Und dann bricht ja genau der Ort so weg. Und das war gemein. Und habe mich aber gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Und habe mir im Nachhinein, muss ich sagen, oder im Verlauf, tatsächlich sehr geholfen eigentlich.
Ich dachte, es gibt vielleicht eine Verbindung zwischen der Meditation, die du für dich entdeckt hast, wo man ja auch so zu sich kommt und auch in sich reinhorcht, und dem neuen Buch, das du vorgelegt hast, weil du dich in diesem Buch so ganz intensiv mit dir, mit deinem Innersten beschäftigst und vielleicht auch mit der Frage, was hat mich eigentlich zu dem gemacht, wer ich heute bin? Ja, das und das spielt dein Vater eine ganz große Rolle. Ja. Und wir fanden es auch deshalb so interessant, mit dir darüber zu sprechen, weil du beim letzten Mal, als du hier warst, gesagt hast, Zitat, mein Kindheit war ein einziger Widerspruch. Und du schreibst in dem Buch über deine Kindheit. Was war der Widerspruch?
Der Widerspruch in meiner Kindheit war zum einen, dass ich auf dem niederbayerischen Land groß geworden bin, in einem Dorf, und aber aus einer Lehrerfamilie kam. Also wir waren jetzt, mein Vater war quasi Provinzintellektueller, sage ich jetzt mal. Und sehr gebildet, und ich habe sehr viel gelesen. Ich bin mit 5 ans Klavier gesetzt worden, und draußen tobte irgendwie ein bäuerliches, dörfliches Leben. Also das war schon mal in sich widersprüchlich. Dann war mein Vater auf der einen Seite ein wahnsinnig humanistischer und den schönen Dingen, den Musen zugewandter Mensch, und auf der anderen Seite war er wahnsinnig streng.
So wie Rudi Czernes Vater.
Ja. Sehr hart in vielen Dingen. Und es war also quasi immer diese Mischung aus was Musischem, was Feinem und auf der anderen Seite was Strenges und was Hartes und was wahnsinnig Geradliniges. Und ich war irgendwie überhaupt nicht geradlinig, sondern ich wollte halt spinnen und mich ausprobieren und so weiter. Und bin immer wieder eingefangen worden.
Was heißt denn streng? Einfach nur Grundsätze haben oder wirklich ein extrem strenger Erziehungsstil?
Ja, schon wirklich extrem strenger Erziehungsstil.
Gab es auch mal eine Watsch?
Ja, gab es auch. aber es war in erster Linie Pädagogik. Also ich wurde erzogen. Also junge Männer sind dafür da, dass man sie erzieht.
Das heißt, du findest das richtig, wie er das
Nein,
gemacht hat?
Nein, das war jetzt quasi...
Achso, das war die Einstellung deines Vaters.
Genau. Und man muss sie auch mit der nötigen Härte, sonst wird aus denen nichts.
Das, was du vorhin gehört hast von Rudi Czerne, dieses Fehlen von emotionaler Wärme, hast du dich darin wiedergefunden, in diesen Erzählungen?
Ja, ich habe mich da wiedergefunden, aber auch da wieder widersprüchlich, weil mein Vater auf der anderen Seite wieder sehr emotional sein konnte. So, wenn man halt die Dinge gemacht hat mit ihm, die er gern gemacht hat.
Also, dann hat er dich belohnt, gefühlsmäßig.
Genau, also quasi wenn du mit ihm, also da geht es ja auch in dem Buch drum, um die gemeinsame Pilzsuche, wenn du mit ihm in den Wald gegangen bist und bist mit ihm in der Natur und er konnte dir das erklären und du hast dich darüber gefreut und hast es aufgesogen, was er dir so erzählt hat, dann konnte der wahnsinnig weich sein. Und was sein großes Glück war, finde ich, und da bin ich ihm auch unendlich dankbar, war halt, dass er einfach einen wahnsinnig guten Humor hatte. Mhm. Also er war tatsächlich auch lustig. Und das hilft natürlich, wenn du zwar streng bist, aber wenn du einen guten Tag hast, und den hatte er natürlich auch zwischendurch, dann war er echt lustig, dann hilft dir das natürlich als Sohn auch wieder, drüber hinwegzuschauen, dass jetzt gerade eine Scheißwoche hinter dir hast. Das ist halt wieder lustig.
Was hast du denn sonst noch von ihm übernommen? Denn den Humor hast du ja offenbar geerbt.
Naja, ich habe glaube ich schon die grundsätzliche, dass man sich mit der Welt auseinandersetzt und dass man mit dieser Welt versucht zurechtzukommen, dass man versucht zu hinterfragen. Er war Geschichtslehrer, er hat wirklich ein brennender Demokrat. Er hatte, wir hatten das Glück tatsächlich, dass weder aus meiner Mutter noch aus meiner Vaterfamilie, dass da irgendwelche Nazis waren, sondern der hat sich wirklich, der hat die Schüler, der hat gebrannt für diese Demokratie, er hat gebrannt für diese Ideen. Und was ich von ihm gelernt habe, war der Diskurs. Wir haben diskutiert, gestritten, waren uns später dann viel einig, aber erstmal nicht.
Was ihr nicht sehen könnt, ist die ganze Zeit, Nana versucht, was zu sagen dazu.
Oh, ja, Nana.
Thank you very much. Thank you. No, because I was listening about
ja, vielen Dank. Ich habe zugehört, als es um die Meditation ging. Und Sie sagen, dass Sie da stolz drauf sind. Ja, da kann man stolz drauf sein. Denn Schauspieler und Sänger machen das ja auch. Sie müssen ja mit dem Publikum kommunizieren. Und das bedeutet, dass man sich selbst zurücknehmen muss, kontrollieren muss und bereit sein muss, das auch zu tun. Und sein ganzes Herz zu geben, wer man ist, woher man kommt. Und das erfordert sehr viel Konzentration, auch für Sie. Und da hilft das Meditieren. Das ist nicht nur, dass man zu sich kommt, aber man wird, macht sich auch bereit, etwas zu empfangen.
Ja.
Das ist sehr wichtig für jeden Künstler. Und man muss sich die Zeit nehmen und da denkt man über alles Mögliche nach, wer man ist, was man geben möchte, wem wird das auch verstanden, was kann ich tun? Und das hat ja immer zu tun mit Emotionen. Und die kann man ja nicht nur einfach so
die Frage weitergeben, und zwar auf den Vater beziehen, was wir gerade gehört haben. Wenn du meditierst, hast du manchmal das Bild deines Vaters vor Augen? Ja. Gehst du in eine Art Aussöhnungsprozess oder Dialog mit ihm?
Nee.
Weil Nana sagte ja gerade so schön, man meditiert auch, um die Möglichkeit zu haben, zu empfangen. Also
ja, also so wie es ich jetzt verstanden habe oder wo ich total zustimmen würde, ist zum einen empfänglich zu sein für die Energie, die das Leben dir bietet, permanent. Und auf der anderen Seite aber auch in einer inneren Ruhe zu sein, sich auch herzuschenken. Also ich glaube, dass das der wichtigste Punkt ist als Künstler oder als Bühnenmensch, dass du nicht in diesem Ego stecken bleibst, dass du das jetzt machst, damit du dich geil findest, sondern dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du einfach gibst, weil du diese Fähigkeiten hast, das Talent hast, die Lust darauf zu tun, das zu tun, und dann verschenkst du dich. Und dieses Gefühl finde ich mittlerweile zum Beispiel viel schöner als jegliche Befriedigung von Ego. Also sich dafür bereit machen, so habe ich es verstanden. Was den Dialog mit meinem Vater angeht, als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich eigentlich eher, da war ich in so einem Dauerdialog mit ihm, weil ich irgendwie so fand, dass man, wenn man ein berührendes, das wollte ich, ein berührendes, auch intimes Buch schreibt, dass ich so aufpassen musste, weil mein Vater ist Jahrgang 29 und wenn der was nicht aushält, dann ist das so ein boulevardeske Intimität. So, das findet er ganz fürchterlich. Also musste ich immer so schauen, dass das zwar persönlich ist und auch von meiner Intimität hat, aber dass es nicht so was Boulevardeskes kriegt, so was Unangenehmes, so was Pappiges.
Pornografie der Gefühle.
Ja, so ja. Irgendwie was. Das
ist dir aber total gelungen, ja, finde ich. Weil in diesem Buch ist so viel Liebe drin, aber auch so viel Humor. Und das bringt es, finde ich, auf so ein total erträgliches Maß an Empathie, was man auch beim Lesen empfindet.
Also ich habe geweint, als ich gelesen habe. Es gab echt Momente, es gab sehr viel Überschneidung in unserem Leben, glaube ich. Und wir sind echt auf die Tränen gekommen. Ich habe aber auch schallend gelacht. Und ich war auch unglaublich geflasht von deinem Schreibstil. Also ich habe dir vieles zugetraut, aber das hat es echt übertroffen.
Dankeschön. Hey.
Wir müssen vielleicht kurz aufklären, weil du gar nicht so gekommen, dass du dich erinnerst an deine Kindheit und natürlich an deine Familie, an deinen Vater, aber dass dein Vater verstorben ist. Und
genau.
Dass das letztlich auch ein Buch über den Abschied von ihm ist.
Ja.
Der Todestag jährt sich jetzt bald zum zweiten Mal.
Genau.
Wir haben in der Anmoderation gesagt, dass du sagst, wir können eigentlich alle gar nicht richtig trauern.
Ja.
Welche Antwort hast du da für dich gefunden, um das zu verarbeiten, diesen Abschied von dem Mann, der ja so viele Widersprüche auch hatte und bei dir auch ausgelöst hat?
Also ich finde das wirklich wichtig. Das war jetzt, wo ich das Buch geschrieben habe, merke ich eigentlich auch erst, warum ich es geschrieben habe. Weil das für mich das Wichtigste ist, was übergeblieben ist, dass ich habe einen Freund, der ist Therapeut, und er hat gesagt, früher haben die Menschen ein Jahr schwarz getragen, wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben. Du hast es dem angesehen von außen und hast diesen Menschen anders behandelt, weil du wusstest, der ist in Trauer. Dann haben wir das irgendwann reduziert und jetzt sind wir, wenn du in der normalen Arbeitswelt bist, irgendwie bei 2 Wochen vermutlich. Nach zwei Wochen sagt jemand, jetzt ist aber wieder gut, jetzt machen wir hier mal wieder weiter, jetzt heißt es wieder funktionieren. Und das habe ich in mir gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert. Das kann ich nicht, weil ich habe so viele Sachen gehabt in meinem Leben, die ich später wieder gerade biegen musste, weil ich sie in dem Moment, wo sie stattgefunden haben, mir nicht angeschaut habe. Mhm. Und da habe ich gedacht, das passiert mir jetzt bei dem Traurigsein und beim Trauern nicht, sondern ich stelle mich dem und es dauert so lange, wie es dauert. Und wenn ich traurig bin, dann bin ich traurig. Und ich habe mir zum Beispiel den ersten Todestag, da habe ich mir freigenommen, da habe ich gesagt, da arbeite ich sicher nichts, sondern da beschäftige ich mich mit mir, mit meinen Gefühlen, mit dem, wie es mir geht. Und es wird mich von der Seite erwischen, es wird irgendwie wehtun, es wird aber auch schon Abstand da sein. Und ich möchte das alles mitbekommen. Und das, dafür plädiere ich einfach, dass wir in diesem ganzen schnellen Leben, das wir alle führen, uns für die wirklich wichtigen Gefühle wieder mehr anfangen, Zeit zu nehmen. Weil sie uns, weil es wichtig ist.
Würdest du denn sagen, dass der Schmerz mit der Zeit weniger wird oder gewöhnt man sich nur dran?
Das, glaube ich, wäre der Versuch einer Antwort. Ich habe ja nur das, was ich erlebe. Ich kann ja nichts Allgemeingültiges sagen. Aber ich glaube eben, wenn man sich dem allem stellt und wenn man es durchlebt und durchfühlt, dann kann es auch plötzlich was ganz Schönes werden. Also ich hab so liebevollen Blick auf das Leben von meinem Vater und auf unsere gemeinsame Zeit, die schwierig war, durch das, dass ich es auch gehen habe lassen, so in der nötigen Zeit. Und dann habe ich so, als das Buch jetzt rauskam, die Woche, dann dachte ich mir, boah, das ist jetzt schon irgendwie krass. Jetzt steht irgendwo bei einem Buchhändler, liegt dieses Buch und mein Vater ist irgendwo oder nirgends, keine Ahnung. Aber es gibt ihn auf jeden Fall dadurch weiter. Mhm. Das fand ich dann plötzlich, da dachte ich mir, das ist eigentlich ein cooler Move. Vielen Dank. Hannes.
Allerletzte Frage. Ja. Weil ich weiß, dass dein Vater viele Texte von dir also lektoriert hat quasi. Das war jemand, der dir Feedback gegeben hat. Ja. Das war ja bei diesem Buch nicht möglich.
Ja, das war, ich habe es selber gemacht. Also habe natürlich auch eine Lektorin, aber das, bei dem Thema war es wirklich schwierig. Meine Frau hat sich zwischendurch gemeldet und hat mich korrigiert. Was interessant war, weil zum Beispiel in dieser Abschiedszeit von meinem Vater, man erinnert sich tatsächlich falsch. Mhm. Also man denkt, so war es und dann sagt der Mensch, der dabei war, sagt, nein, so war es nicht. Mhm. Es war anders. Und das fand ich gut. Aber als ich es dann Korrektur gelesen habe, dieses Buch, habe ich mir gedacht, ich werde jetzt nicht so streng sein, wie mein Vater wäre.
Sehr gut. Sehr gut, Anna.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Wenn es traurig ist an vielen Stellen, ich empfehle es sehr. Danke für den Besuch bei uns, sehr, Hannes Ringelstädter.